Endlich heißt es wieder Race Week. Der große Preis von Miami steht vor der Tür und der könnte gewissermaßen so ein bisschen Neustart in die Saison 2026 bedeuten. Wir erwarten unter anderem rundum erneuerte Autos und natürlich die ganz wichtig Auswirkungen der frisch angepassten Regeln.
Ja, und neben diesen sportlichen Aspekten sprechen wir natürlich auch über frische Farben. Die kommen traditionell in Miami bei vielen, vielen Teams zum Einsatz, so auch dieses Jahr. Wir sprechen natürlich über die Strecke selbst in unserem Track Guide, den kennt ihr. Und wir haben natürlich auch den garantiert falschen Podiumstipp für euch wieder im Gepäck. Also es wird eine ganz, ganz volle Episode.
Ja, randvolle Vorschau. Los geht's. Ihr seid beim Kreisfahren eurer Community mit über 3000 begeisterten Formel-1-Fans. Seid Teil davon. Auf geht's. Und wir fangen an mit dem Wetter. Und da schon mal die erste gute Nachricht. Es ist nicht mehr 90% Regenwahrscheinlichkeit, Sintflutartige und Absage. Das stand ja mal wirklich zur Debatte. Wir haben tatsächlich am Freitag, oder ist ja das erste und einzige freie Training, es ist ja Sprintwochenende, 0% Regenwahrscheinlichkeit. Temperaturen zwischen 20,5 und 33 Grad Celsius. Da drüben wird ja in Fahrenheit gemessen. Damit kann ich gar nichts anfangen. Dann am Samstag haben wir Sprintrennen und die Qualifikation zum Sonntag. Da ist 0% Regenwahrscheinlichkeit weiterhin. Und auch da 22,5 bis 33 Grad vorhergesagte Temperatur. Und am Sonntag dann tatsächlich 30% Regenwahrscheinlichkeit. Und da sind wir mal gespannt. Zwei Drittel des Wochenendes werden voraussichtlich nicht ins Wasser fallen. Und es wird sogar ein bisschen kühler am Sonntag, 28 Grad maximal. Also eigentlich Top-Bedingungen. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt. Wir haben uns jetzt gefreut, schon die ganze Zeit, die letzten Wochen. Ich habe hier extra Miami-Beleuchtung. Und wir haben später noch eine kleine Überraschung für euch. Dave, aber wir sprechen als erstes mal über das eigentlich Wichtigste. Jedes Team hat ja eine B-Version fast schon oder zumindest mal dicke Upgrades im Gepäck für
das,
Miami.
Ja. Das ist völlig korrekt. Ich hätte aber auch nichts gegen den Regenschauer. Also das Wetter ist ja immer wieder trotzdem interessant. Miami bei Regen hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Wäre eine schöne Sache, aber auch anderweitig gibt es großen Grund zur Freude. Ja, selbsterklärend natürlich wird der sportliche Fokus selbsterklärend wird der sportliche Fokus am Wochenende natürlich auf den ganz, ganz vielen Upgrades liegen, die im Prinzip dann alle Mannschaften wirklich an den Start bringen. Wir erwarten große, große Veränderungen an den Autos und natürlich als Folge dessen könnte die Hackordnung schon auch durcheinander geraten. Ja. Deswegen sprechen viele, und da würden wir uns gerne anschließen, schon von dem Neustart der Saison 26. Wir hatten die ersten drei Rennen, wir haben alle gesehen, wie die ausgegangen sind. Jetzt haben wir bisschen angepasste Regeln, über die sprechen wir gleich, aber wirklich viele, viele neue, rundum erneuerte Autos. Andrea Stella von McLaren hat ja sogar schon von der B-Version auch gesprochen. Er hat gesagt, dass sein Team da wirklich einen großen Schritt machen wird, einen großen Schritt machen möchte. Er erwartet das aber gleichzeitig auch von allen anderen Teams, sprich Ferrari, Mercedes, Red Bull natürlich sowieso. Alle werden mit vielen, vielen neuen Teilen kommen. Schauen wir mal, was es bringt.
Also man darf gespannt sein. Mercedes jetzt zum Beispiel wird auch sehr gespannt sein, ob sie weiter so problemlos vergleichsweise vorne wegfahren können, wie sie es in den ersten Rennen getan haben, wie nah McLaren tatsächlich dran ist. Haben ja das gleiche Aggregat hinten drin, dürften sich jetzt inzwischen halbwegs an die Software auch gewöhnt haben und haben natürlich die Upgrades noch dabei, Ferrari. Und hinten ist es natürlich auch spannend, ja, im Mittelfeld werden wir sehr genau beobachten, wie die Upgrades dann zünden. Wir haben ja danach noch unsere Fahreranalyse und Fahrernoten nach dem Grand Prix, die Tage danach. Also Abo lohnt sich auf jeden Fall. Und was auch super spannend ist, so die Sorgenkinder, also Red Bull gehört natürlich jetzt auch dazu, können die jetzt mit den Upgrades, die definitiv kommen werden und Designer ist er ja mehr oder weniger, Technikchef Vaché, der ist ja eigentlich abhängig davon, dass die jetzt zünden, sonst pfeift es aus dem Wald sozusagen oder von den Dächern, fliegt der nämlich bei Red Bull. Also kann man Top-Team bleiben oder versucht man im Mittelfeld, ist da so die Frage. Und bei Williams ist es sogar nochmal schlimmer, denn die sind fast schon Hinterbänkler. Also da ist es auch wichtig, dass sie jetzt ein zündendes Update haben und auch Audi steht in der Bringschuld. Sieht eigentlich ganz solide aus, den Punktekandidat, aber halt auch nur, wenn sie sich jetzt stabilisieren und weiter nach vorne Fortschritte machen. Und jetzt reden wir aber über das größte Sorgenkind der Saison bisher, und zwar Aston Martin. Die haben ja einen kompletten Fehlstart hingelegt, wisst ihr ja wahrscheinlich sowieso schon, aber da gibt es jetzt Neuigkeiten und die machen zumindest ein bisschen Mut, ey.
Das machen sie auf jeden Fall. Also Honda vor allem, ja, und Aston Martin zusammen als Team haben ja wirklich massive Probleme gehabt. In der Preseason schon bei den Tests, natürlich dann auch in den ersten drei Rennen. Sportlich lief es nicht, die Autos waren sehr unzuverlässig, langsam, aber bisweilen sogar dann auch noch gefährlich. Ja, diese extrem starken Vibrationen, mit denen das Team zu kämpfen hatte, die da vom Motor ausgingen, so vermutet man, aber sich dann natürlich aufs Chassis übertragen haben. Die sind ja ein Dauerthema seit Saisonbeginn. Damit haben Fernando Alonso und Lance Stroll auch wirklich, wirklich zu kämpfen. Aber jetzt kommt der Clou. Honda gelobt nämlich Besserung. Nach dem letzten Rennen oder ja, nach dem bisher letzten Rennen, das war der Japan Grand Prix, hat man sich einfach mal so einen Aston Martin AMR 26, also das aktuelle Chassis, mal mitgenommen bei Honda. Mit nach Hause eingepackt schön. Und da haben die Ingenieure natürlich auf dem Prüfstand ganz genau hingeschaut und sie konnten dann erstmals natürlich unter realistischen Bedingungen testen, was passiert denn da? Warum übertragen sich diese Vibrationen so krass aufs Chassis? Wo liegt da so ein bisschen der Hund begraben? Da hat man jetzt sehr, sehr genau im Detail mal reingucken können und entsprechend soll es auch Verbesserungen geben in dieser Hinsicht, ja. Schon in Suzuka gab es erste kleine Änderungen und Alonso konnte ja das Heimrennen dann, also das Heimrennen von Honda ist es ja, endlich mal beenden. Das war eine semi-positive Nachricht. Immerhin, ja, eine Zielankunft ist natürlich immer noch zu wenig, aber da soll jetzt mehr kommen und mit dem Chassis, das sie sich jetzt da mitgenommen und untersucht haben, kommen jetzt große Verbesserungen für Miami, Sebastian, oder?
Ja, und die werden vor allem darauf abzielen, die Integration von Motor und Chassis zu verbessern. Also wir wissen ja, der Motor, die Vibrationen und alles, was damit zusammenhängt, das ist das größte Problem. Und wenn man das jetzt sozusagen harmonischer zusammenfügen kann, dann kann man auch den Motor auf mehr Leistung laufen lassen und der läuft auch zuverlässiger. Dann wird es Software-Updates geben zur Optimierung der Fahrbarkeit und des Energiemanagements. Also ganz viele kleine und große Änderungen und trotzdem für alle, die es mit Aston Martin und den oder den Fahrern halten, die bei Aston Martin fahren, also so richtig große Sprünge nach vorne können wir eigentlich erst erwarten, wenn es dann die Änderungen zur Leistungssteigerung des Motors geben wird. Und da sprechen wir von den Hardware-Änderungen. Es gibt ja dieses A-Duo Additional Development
Upgrades, Opportunities.
Irgendwas. Ja, genau. Also auf jeden Fall die Regeln, die besagen, wenn du einen gewissen Prozentsatz hinter dem schnellsten Auto bist, dann darfst du extra Budget reinpfeffern in deine Motorenentwicklung und darfst den Motor dann auch überhaupt erst weiterentwickeln. So. Mhm. Und da wird es dann jetzt auch ganz wichtig, zwar Stichwort Andy Cowell, das war der Ex-Teamchef, ist jetzt der Motorenexperte sozusagen bei Aston Martin und der das Bindeglied ja zwischen den Standorten in England und eben Japan, also da, wo die Japan-Motoren entwickelt werden bei Honda. Und auf den kommt es jetzt an, ne? Also dass der sozusagen eine große Hilfe dann wird und dass man da sozusagen sich da rauswühlt aus dem Problem, das man momentan hat, aus den vielen.
Und kleine Ergänzung an dieser Stelle noch für alle, die es nicht wissen, die vielleicht noch nicht so lange in der Formel 1 dabei sind. Mercedes hat ja eine sehr dominante Phase hingelegt ab der Saison 2014. Und diese dominante Ära lag nicht zuletzt am superstarken Mercedes-Motor. Und jetzt ratet mal, wer für den hauptverantwortlich war. Das war damals nämlich dieser Andy Cowell, der jetzt dann eben bei Aston Martin in Zusammenarbeit mit Honda ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer holen muss. Aber wenn es einen geeigneten Kandidaten gibt, einen kompetenten Ingenieur, der das kann, dann ist es Andy Cowell. Ich habe große Hoffnung, bin zuversichtlich, dass spätestens dann ab Saisonmitte oder wann auch immer ordentlich was vorangeht bei Aston Martin. Das muss wirklich mal sein, der arme Alonso.
Tja, also wer hätte gedacht, dass die Premiere von Adrian Newey so in die Hose geht, aber jetzt haben wir eine Premiere und die wird hoffentlich nicht in die Hose gehen. Und zwar ist es so, wir haben jetzt das erste Mal Werbung auf dem Kanal und zwar nicht für irgendeinen Schwachsinn, sondern für was Cooles, wie wir zumindest finden. Und zwar hier, ich habe jetzt sozusagen zur Feier des Miami Grand Prix das als Deko, ihr habt es vorhin schon vielleicht gesehen, im Hintergrund stehen gehabt. Das ist ein lasergeschnittenes und handgefertigtes Modell der Strecke. Wirklich nice, super detailliert und besteht aus mehreren Schichten, sogar aus nachhaltigem Holz. Also richtig cool, aber das haben natürlich nicht wir gemacht, sondern unser Partner miniracetracks.com. Die produzieren übrigens in Deutschland und haben noch viele andere Strecken aus dem aktuellen Rennkalender und auch ein paar Klassiker im Sortiment. Die Kurse gibt es dann auch in unterschiedlichen Größen, kleine Modelle für den Schreibtisch oder auch größere zum an die Wand hängen.
Wenn ihr auch so ein Streckenmodell wollt, für euch selbst oder als großartiges Geschenk an einen Formel-1-Fan eurer Wahl, dann klickt gerne auf den Link in unserer Beschreibung oder auf den hier eingeblendeten Link und nutzt unseren Rabattcode IKF-10 für 10% Rabatt auf eure Bestellung. Der Code ist gültig bis zum 31.07.2026, also bis Juli. Das ist noch eine Weile hin, aber greift zu, kauft ein. Das sind wirklich tolle Produkte, da stehen wir voll dahinter. Damit geht es jetzt auch weiter in unserer Vorschau. Wir möchten aber von euch natürlich wissen, was ihr denn davon haltet. Gefallen euch die Modelle und findet ihr so eine Partnerschaft cool? Es ist uns wirklich ein großes Anliegen, dass wir hier nur Werbung machen für Dinge, ja, die auch ihr cool findet, wo ihr euch identifizieren könnt damit. Wir können es in diesem Fall. Wir haben gutes Gewissen dabei. Das sind wirklich super, super schöne Sachen. Passt auch zur Formel 1. Aber vielleicht habt ihr eine andere Meinung. Ab in die Kommentare und dann gucken wir mal weiter. Jetzt geht's aber wirklich weiter und das nächste Thema, auf das wir gucken müssen, das ist ein weiterer großer Aspekt, der ordentlich für Wirbel sorgen könnte und der auch seinen Beitrag dazu leistet, dass ab Miami vielleicht die Saison 26 nochmal neu beginnt. Denn ab Miami greifen jetzt diese Anpassungen an den technischen Regeln, die wir euch schon in einem separaten Video auch mal erklärt haben. Sebastian verlinkt euch hier vielleicht in der Ecke oben. Das primäre Ziel, ganz kurz zusammengefasst, ja, war es natürlich zum einen, das Qualifying wieder ein bisschen in den Fokus zu rücken, den Fahrer da mehr in den Mittelpunkt zu stellen und natürlich die Sicherheit weiterhin zu gewährleisten oder zu erhöhen. Wir hatten ja in Suzuka diesen Vorfall zwischen Oli Bearman und Franco Colapinto. Sowas möchte man nicht mehr sehen. Da gibt es, wie gesagt, eine ganze Handvoll an Maßnahmen, die greifen jetzt. Und das McLaren-Team hat sich die Mühe gemacht und tatsächlich mal Simulationen erstellt, die dann detailliert aufzeigen, wie sich die Änderungen konkret auswirken könnten aufs Qualifying und auf das Racing, auf die Duelle. Ein paar Erkenntnisse davon möchten wir euch jetzt gern präsentieren. Zunächst mal im Qualifying, ja, da war das bisherige Problem, dass das extreme Energiemanagement, Stichwort Superclipping, Stichwort Lifting Coast, dann Kurven da ein Stück weit degradiert hat, ja, zu Ladezonen, wo man dann wirklich versucht hat, wieder Energie in die Batterie zurückzubekommen, statt halt mit Vollgas durchzufahren, wie man das bisher immer gemacht hat. Natürlich vor allem im Qualifying, ja. Das hat schon so ein bisschen den Reiz geschmälert an dem ganzen Spektakel. Da haben sich auch die Piloten zu Recht, ja, unserer Meinung nach zu Recht, drüber beschwert. Und um das zu korrigieren, hat die FIA zum Beispiel die Menge der Energie jetzt begrenzt, die man pro Runde rekuperieren kann. Ja. Die Leistung für das Superclipping, die wurde zwar erhöht, ja, das darf man auf den Geraden machen, die wurde jetzt auf 350 Kilowatt erhöht, aber da man insgesamt ja weniger Energie rückgewinnen kann über eine Runde, schwindet so ein bisschen der Anreiz dafür, ja, das zu machen. Und weil man an einer Stelle viel mehr Energie rekuperieren kann, muss man das an den anderen Stellen nicht tun. Es ist, naja, wie immer, ihr merkt es schon so ein bisschen, ein Kompromiss, ein Trade-off. Davon lebt die Formel 1 aber ja schon immer. Und damit soll es jetzt auf jeden Fall so weitergehen. Und es soll auch möglich sein, jetzt wirklich mal voll anzugasen im Qualifying. Insgesamt werden die Rundenzeiten ein bisschen langsamer dadurch, aber ich glaube, für die Fahrer ist es trotzdem reizvoller, weil sie dann, wenn sie auf dem Pinsel stehen, dann geht auch wirklich was voran und das wollen wir sehen, oder?
Ja, in den Telemetrie-Simulationen sieht man dann auch tatsächlich, dass es ein bisschen geringere Höchstgeschwindigkeiten gibt, aber eben dann auch ein höheres Tempo, mit dem man in den Bremszonen ankommt, weil man eben dann nicht so runtergereguliert wird durch das Superclipping. Und das kommt ja zustande, dass der Verbrennungsmotor dann die Batterie sozusagen zum Laden, also zum Zweck entfremdet wird, um die Batterie aufzuladen. Das wird dann halt weniger der Fall sein. Das kostet dann sozusagen im Vergleich zuvor so 0,2 bis 0,3 Sekunden pro Runde laut Simulation von McLaren, aber das ist jetzt echt verkraftbar. Also sehen werden wir das jetzt nicht und wir werden vor allem dieses Superclipping weit, weit weniger spüren. Also das ist auf jeden Fall hoffentlich, wenn diese Simulationen richtig sozusagen liegen und dann so eintreffen, ein spürbarer und fühlbarer Fortschritt sozusagen. Mhm. Und für die Rennen hat man natürlich dann dementsprechend auch das sicherheitsrelevante Ziel dann mutmaßlich erreicht, dass eben diese gefährlichen Geschwindigkeitsunterschiede, siehe Bearman und Colapinto in Japan, dann auch nicht mehr so auftreten. Ja, also die sind ja auch wegen dem Superclipping, wenn man dann so stark die Batterie aufladen muss. Also das sind sozusagen zwei Fliegen, die man dann mit einer Klappe geschlagen hätte und wir wünschen uns das sehr, ihr bestimmt auch und schauen wir mal und geben mal diesem Grand Prix in Miami die Chance, denn man hat sich als Mühe gegeben, das Reglement insgesamt ist sicherlich nicht das Gelbe vom Ei, aber im Rahmen dessen hat man jetzt hoffentlich einen sehr guten Fortschritt gemacht. Also schauen wir mal, wie es laufen wird.
Ja, ich glaube, das wird ein Fortschritt auf jeden Fall. Die Sicherheitsthematik, da kann ich auch noch ganz kurz was dazu sagen. Es äußert sich folgendermaßen. In Sektoren, die ohne aktive Aerodynamik durchfahren werden, also mit angestellten Flügeln sozusagen, ja, mit maximaler Downforce, also sprich in Kurven, ja, liegt die elektrische Leistung jetzt bei maximal 250 kW, die man da abrufen kann. Selbst im Overtake-Modus, also ganz konkret genau diese Situation, in der sich Olli Bärmann da befunden hat, ja, hinter Franco Colapinto. Sprich, er wäre nicht mit so einem großen Geschwindigkeitsüberschuss da angekommen, weil er eben weniger Energie in dieser Passage aus der Batterie hätte ziehen können, weniger stark beschleunigen. Das heißt, der Geschwindigkeitsunterschied wäre da gewesen, aber er wäre bei weitem nicht so enorm ausgefallen. Und das ist ja die Idee dahinter. Ja? Die vollen 350 Kilowatt, die man aus der Batterie ziehen kann, die stehen jetzt nur noch auf Streckenteilen zur Verfügung, die man als gerade definiert hat. Macht ja auch Sinn, ja? Da stehen die Flügel sowieso offen. Da ist die aktive Aerodynamik dann eben im Einsatz und da dürfen die Piloten dann auch wirklich vollen Saft abrufen. Macht der Sinn. Ganz ähnlich wie das DRS bisher im Endeffekt. Ja, und auf jeden Fall soll das Ganze, diese opportunistischen Manöver, wie das jetzt eben eines war von Olli Bärmann gegen Franco Colapinto, ein Stück weit verhindern, ja, was ich schade finde, denn wir werden diese Überholmanöver an ungewöhnlichen Stellen jetzt weniger häufig sehen. Aber wenn das natürlich ein Trade-off ist, der der Sicherheit dient, dann bin ich da voll dafür. Das ist auch das, was McLaren dann am Ende des Tages sagt. Ja, diese Maßnahmen fördern jetzt ein eher strategisches Überholen. Die Fahrer müssen neu lernen, mit der Energie dann über mehrere Geraden Haus zu halten und auszukommen und können dann vielleicht ein bisschen, wie es eben früher war, nur noch an ausgewählten Stellen ein sicheres Überholmanöver starten. Also gefühlt ist es jetzt so, wir hatten die letzten Jahre das DRS-Extrem, wir hatten jetzt in den ersten drei Rennen ein anderes Extrem und es nähert sich so ein bisschen an, habe ich das Gefühl. Mal sehen, ob dieses Gefühl dann bestätigt wird in Miami und in den folgenden Rennen. Ich denke, die FIA wird sich das ja ein paar Rennen lang anschauen, aber ich bin ganz zuversichtlich. Ich glaube, die Maßnahmen sind ja soweit vernünftig und wir hoffen das Beste, wie immer.
Ja, also mal schauen. Nigel Mansell, der ehemalige Weltmeister, hat tatsächlich jetzt auch vor kurzem im Interview gegeben und gesagt, also ihm passt es gar nicht. Vor allem, weil halt viele der Überholmanöver auch deswegen zustande kommen, weil die Software einfach sagt, okay, du hast hier und dort so und so viel Energie halt zur Verfügung und dann hat es halt der andere, bei dem die Software anders von einem anderen Team funktioniert, dann eben zur Verfügung oder nicht und dadurch kommen halt auch viele Überholmanöver zustande und das mag er nicht und das mögen auch viele von euch zu Recht auch nicht. Also schauen wir mal, wir sind weiter in der Optimierungsphase, aber jetzt kommen wir mal zu was eigentlich immer sehr, sehr Positiven, wo sich eigentlich alle drüber freuen, Thema Sonderlackierung und wenn Miami was gezeigt hat, ist, dass es eine Strecke ist, die tatsächlich immer gut für einige Sonderlackierungen ist und es ist natürlich, vielleicht haben es nicht alle von euch auf dem Schirm, aber es ist das erste Heimrennen in der Geschichte des Cadillac Formel 1 Racing Teams und da lassen die sich natürlich nicht lumpen. Die haben eine, naja, sparsame Sonderlackierung zumindest. Hinten ein bisschen USA-Farbkleckse drauf, also das Rot und das Blaue, das ist ja auf dem Heckflügel sonst nicht drauf und es gibt eine etwas neue Livery mit Stars and Stripes, aber auf dem Auto selber bleibt alles schwarz-weiß, so wie es aussieht, aber tatsächlich symmetrisch und nicht asymmetrisch in Miami, zumindest auf den Bildern, die ich da sehen kann. Na. Was sehr spektakulär ist, ist übrigens, und es erinnert mich ein ganz klein wenig an Jordan, ja, die Speziallackierung von V-Carb, also den Racing Bulls, da ist sehr, sehr viel Gelb dabei. Letztes Jahr, da waren ja so ein bisschen Pink, so im Hintergrund jetzt gerade zur Feier des Miami Grand Prix und dieses Jahr gibt es Gelb und offiziell heißt es Sudachi Lime, ja, also sehr, sehr spannend und Gelb gibt es ja nicht so oft im Grid. Sehr, sehr cool. Und auch Mercedes Dave hat eine sehr umstrittene Lackierung dabei, beziehungsweise Racing Overalls und die erinnern so ein bisschen an Heimat auf gewisse Art und Weise.
Ah, es ist auf jeden Fall schräg, aber ich möchte meine Freude zum Ausdruck bringen darüber, dass wir ein gelbes Auto am Grid haben in Miami. Also es ist eine ganz, ganz coole Nummer von den Racing Bulls und es hat ja auch tatsächlich mit der Summer Edition der Red Bull Getränke zu tun. Ja, die haben ja immer eine Sonderfarbe. Stimmt, die war eben letztes Jahr pink, dieses Jahr ist es halt gelb und die ziehen das halt komplett durch. Also schickes Ding, das wird auf jeden Fall ein Hingucker. Ich hoffe, die Autos sind ähnlich schnell wie in den ersten drei Rennen und können da vorne mitfahren. Das wird eine schöne Sache. Aber Mercedes, du hast es schon gesagt, die Milka Boys, ja? ganz, ja, interessante Geschichte eigentlich. Das ist auf dem Mist gewachsen, dass da ein Sponsor natürlich mitmischt. Das ist Nu oder New oder ja, wie auch immer.
NU auf jeden Fall geschrieben.
Genau, NU, ja.
Ja.
Ist offensichtlich ein brasilianisches Unternehmen, wenn ich das hier richtig sehe. Und die haben da jetzt beim offensichtlich sehr, sehr zuschauerstarken Miami Grand Prix, also der wird traditionell von überdurchschnittlich vielen Leuten geguckt, sich jetzt diese PR-Aktion einfallen lassen mit Mercedes zusammen. Und zwar wird Mercedes an den drei Tagen, wir haben ja Freitag, Samstag, Sonntag, ne, drei leicht unterschiedliche Overalls präsentieren. Also die Piloten werden da leicht unterschiedliche Overalls tragen. Ich gehe aber schwer davon aus, dass die alle in diesem Lila gehalten sind. Das ist wirklich das Original Milka Lila. Die Memes im Internet habt ihr sicher schon gesehen. Auf Social Media geht es da richtig rund. Es ist auf jeden Fall schräg. Aber eine ganz nette Geschichte. Es bringt auf jeden Fall Farbe rein. Da sind wir immer Freunde davon. Bin gespannt, ob sie am Auto dann auch was verändern. Da haben sie noch nichts angekündigt. Aber so ein Touch mehr Lila wäre da ja auch durchaus denkbar. Gucken wir mal. Ich weiß auch noch nicht, was Ferrari macht zum Beispiel. Auch die waren ja traditionell in Miami immer in anderen Farben unterwegs. Das werden sie sicher dann präsentieren, sobald wir die Folge hier zu Ende aufgenommen haben.
Ist immer so,
ja. Es ist immer so, natürlich. Wir gehen aber stark davon aus, dass Mercedes, Cadillac und die Racing Bulls nicht die einzigen sind, die da in Spezialfarben auftreten. Audi hat zum Beispiel eine Merch-Kollektion immerhin angekündigt mit ein bisschen...
Haas würde mich auch nicht wundern.
Ja, Miami-Vibes, ja. Haas, natürlich ist es für die auch ein Heimrennen, auch da erwarten wir Dinge. Also, es wird in vielerlei Hinsicht ein sehr, sehr spannender Miami Grand Prix mit vielen, vielen Neuerungen. Ja? Wo es keine Neuerungen gibt, das ist zum einen unser Track Guide. Der hat sich bewährt. Den mögt ihr auch gerne, wie ihr uns immer mal wieder wissen lasst. Das ist super. Vielen Dank dafür. Da stecken wir auch immer ein bisschen Zeit und Mühe rein. Macht aber Sinn. Es ist ja eine schöne Übersicht für euch alle, dass ihr da auch mal wisst, mit wem wir es zu tun haben, ja, in kommenden Rennen. Das ist nämlich der Miami International Autodrome, so heißt die Strecke. Und was sind da die Besonderheiten? Die Strecke an sich bietet natürlich ein ziemlich spektakuläres Setting. Miami Vibes haben wir jetzt schon mehrfach angesprochen hier. Palmen, ja, Sonne. Und ganz, ganz viele VIPs sind da unterwegs, also viele, viele Promis kommen zu diesem Rennen, wollen da ein bisschen sich im Glanz der Formel 1 mit sonnen. Ja. Das Football-Stadion ist natürlich auch immer ein ziemliches Spektakel. Das Fahrerlager wurde ja zwischenzeitlich auch mal dort rein verlagert. Das gibt es sonst auch nirgendwo auf der Welt. Also coole, coole Geschichte. Fahrerisch ist die Strecke eigentlich auch eine ganz gelungene Mischung. Wir haben ein paar schnelle, flüssige Kurven dabei. Wir haben lange Geraden mit anschließenden harten Bremszonen, entsprechend ganz guten Überholmöglichkeiten. Wir haben auch eine kleine Sektion mit langsamen, eher technischen Kurven. Und grundsätzlich ist das natürlich ein Stadtkurs. Die Mauern sind an den allermeisten Stellen nicht fern, ja. Wenig Auslaufzonen. Das heißt, die Fahrer müssen super präzise fahren, super genau agieren und die Autos, ja, müssen eigentlich so Allround-Talente mitbringen. Es ist von allem etwas gefragt, viel Abtrieb, wenig Abtrieb auf den Geraden, aber das wird ja über die aktive Aerodynamik mittlerweile ganz gut abgedeckt. Sebastian, erzähl uns mal ein bisschen was über Daten, Fakten, Rekorde und Einschaltuhrzeiten. Das wird ja wild am Wochenende.
Streckenlänge 5,412 Kilometer bei 57 Runden. Das heißt eine Renndistanz von 308,326 Kilometer. Rundenrekord liegt bei 1,29,708. Das hat Max Verstappen im Jahr 2023 aufgestellt. Es gibt 19 Kurven, 12 links, 7 rechts und 3 Straight-Mode-Zonen. Also da sollte eigentlich was gehen. Ja, erster Grand Prix 2022. Ihr wisst ja, wenn ihr nicht ganz frisch dabei seid, das ist eine relativ neue Strecke. 4 Formel-1-Rennen dementsprechend bisher dort ausgetragen worden. Und was sind denn die Anforderungen? Also wir haben einen Reifenverschleiß, der sich ungefähr im mittleren Bereich im Vergleich zu den anderen Strecken im Kalender bewegt. Auch der Bremsverschleiß ist ungefähr mittel und wir rechnen tatsächlich mit 1 bis 2 Boxenstops. Jetzt so historisch gesehen kann man davon ausgehen. Natürlich, wenn es am Sonntag dann regnen sollte, dann kann das natürlich auch für viel Chaos sorgen und natürlich wenn es Safety Cars geben sollte. Also auch das ist nicht unwahrscheinlich in Miami. Stadtkurs ist schon immer prädestiniert dafür, dass es mal eine Safety Car Phase gibt. So, wer sind die Rekordhalter? Max Verstappen hat die meisten Siege als Fahrer, 2 an der Zahl. Red Bull und McLaren teilen sich dafür die Rekord oberstes Treppchen sozusagen für die meisten Siege als Teams. Und der letzte Sieger, der hieß Oscar Piastri, der würde sich bestimmt sehr freuen, wenn er jetzt wieder zumindest mal aufs Treppchen kommt. Schauen wir mal, wir kommen ja gleich zu unseren Predictions, aber vorher noch für euch die Zeiten. Also, wann müsst ihr einschalten? Freies Training 1, deutsche Zeit 18 Uhr, am Freitag natürlich. Und Sprintqualifying dann 22.30 Uhr. Einfach der Tatsache geschuldet, dass das Ganze in den USA ist. Dementsprechend alles Abend oder später am Abend bei uns. Am Samstag gibt es dann den Sprint um 18 Uhr und um 22 Uhr das Qualifying und das Rennen selber dann um 22 Uhr am Sonntag. Also als Betthupfer sozusagen. Da freuen wir uns schon drauf. Und jetzt machen wir unsere Podiumsvorhersagen. Und Dave, geh doch gleich mal in die Vollen. Wen siehst du auf den Treppchen?
Ja, ich gehe in die Vollen, ergänze aber noch die Info, dass Pirelli die drei weichsten Reifenmischungen mitbringt Miami, das hast du jetzt gerade unterschlagen, aber ja, der Reifenverschleiß ist nicht allzu immens, deswegen trauen sie sich, mit den weichsten Reifen anzutreten, ja, das wisst ihr jetzt auch. Und was ihr noch nicht wisst, ist meine Podiumsvorhersage, der garantiert falsche Podiumstipp von mir für den Miami Grand Prix lautet, auf Platz 3 sehe ich Lewis Hamilton. Da könnte Ferrari irgendwie ein paar neue schöne Teile bringen. Ich glaube, sie werden vorne mit angreifen. Ich wünsche mir ganz generell, dass es ein enges Rennen wird, ein Dreikampf vorne drin. Dementsprechend gestaltet sich auch weiter mein Tipp hier. Auf Rang 2 sehe ich nämlich keinen Ferrari, sondern einen Mercedes. Zwar den von George Russell. Der ist traditionell auch relativ stark in Miami gewesen immer. Und ich glaube, ja, Mercedes wird auch weiterhin stark sein. Aber Platz 1, ich rechne mit einem großen Comeback von McLaren. Lando Norris sichert sich dieses Jahr den Sieg in Miami. Vor 2 Jahren hat er dort seinen ersten Grand Prix überhaupt gewonnen. Ich glaube, es wird jetzt tatsächlich nochmal richtig, richtig spannend. McLaren kommt traditionell in Miami dann auch wieder mit einem großen Upgrade-Paket. Die letzten 2 Jahre hat das eingeschlagen. Ich glaube, das schaffen sie auch ein drittes Mal hintereinander. Was denkst du?
Ja, das ist echt schwer vorherzusagen, finde ich, weil jetzt kommen ja die ganzen Updates und das Ding ist halt, ich traue eigentlich McLaren den größten Sprung zu. Ferrari hat aber inzwischen, da darf man nicht zu viel auf die Vergangenheit geben, ja, Loic Serrain, ihren Reihen, ja, und der ist natürlich auch ein absolutes Genie. Also dementsprechend wird wahrscheinlich hier alles sowieso falsch sein, aber ich vermute tatsächlich, dass Mercedes trotzdem die Dominanz halbwegs beibehalten kann, würde dementsprechend auf den Mercedes-Doppelsieg treffen, setzen und würde sagen, Antonelli auf 1 und Russell auf 2. Antonelli ist letztes Jahr in Übersee eigentlich stärker gewesen als in Europa, also das wäre auch sehr spannend und er ist recht schnell unterwegs gewesen, wenn ich mich noch zurückerinnern kann, richtig in Miami, ja. Also das war eigentlich ganz cool. Und auf Platz 3 würde ich jetzt mal sagen Lando Norris.
Sehr
und
schön.
Dementsprechend haben wir unsere Predictions gemacht. Das war unsere Vorschau-Episode. Hoffentlich kommen noch ganz viele Sonderlackierungen, auch wenn wir sie dann hier nicht mehr reinpressen konnten. Aber dafür sind ja die Kommentare da. Lasst uns gerne wissen, was haltet ihr von den verschiedenen Sonderlackierungen? Wen seht ihr auf dem Treppchen in Miami? Und ja, vergesst auch nicht, wenn ihr diese Holzstrecke cool findet.
Yes.
Es gibt, wie gesagt, ganz viele und ihr findet den Rabattcode dann bei uns in der Videobeschreibung. Also wir sehen uns in den Kommentaren oder im nächsten Video. Bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao. Viel Spaß in Miami, Freunde.